Segelreporter, der Podcast mit Carsten Kemmling und Stefan Boden. Alle 14 Tage neu, alles rund ums Thema Segeln. Präsentiert von Sekuma. Rettungswesten made in Germany.
Der 30. September 2025. Wir sind zurück mit einer regulären Folge vom Segelreporter Podcast. Und dazu gehört der Podcasten. Moin. Da lacht er schon wieder. Moin. Mhm. Der quasi auf dem Sprung ist zum Ammersee, zur großartigen deutschen Meisterschaft der Contender. Richtig?
Richtig.
Genau. Bist fit?
Ja, mal gucken. Es ist ja oft immer so, dass es ist ein bisschen ungerecht, aber viele sagen, oh, jetzt fährt man jetzt nach Bayern und dann ist Oktoberfest, da geht's ja, ist eh kein Wind und ist eher Saufen und haben wir drumherum Spaß. Also, naja, man weiß mal nie, was so richtig kommt. Und kommen jetzt, sind zwar 50 Boote irgendwie angemeldet. Also
das Gute, saufen kannst du bei Wind und keinem Wind.
Eben, und dann denkt man immer, okay, wenn man nicht gesegelt wird, ist es auch nicht so schlimm. Deshalb kann man, ich finde, man kann immer relativ schwierig, da was zu sagen. Aber es ist tatsächlich, wenn man dem Wetterbericht trauen kann, dann soll ein bisschen Wind kommen. Und ja, mal sehen, was geht. Aber ich weiß Gott, vor Urzeiten, wann war ich denn da mal? Also Ammersee früher ist mir relativ viel da so runtergefahren. War immer so eine Frühjahrsregatta im Flying Dutchman, weiß ich immer noch. Da war eine große Regatta. Aber ist schön, es gibt eine kleine Gruppe, also sag ich mal, die eine jüngere Clique, sag ich mal, die Contender segelt dann auch am Ammersee. Und deshalb, letztes Jahr war eine Münde, eine große Welle. Meine erste deutsche Meisterschaft da und das ist jetzt die zweite, dann Ammersee. Das wird auf jeden Fall.
Freue mich. Du warst bester Deutscher bei den Dutch Open, ne? Richtig?
Stimmt.
Ja gut, dann muss jetzt der Titel her.
Ja.
Also ich will ja keinen Druck machen, aber der Titel muss her.
Naja, aber Dutch Open, da waren jetzt nicht, weiß nicht, 25 Boote. Es waren ein paar gute, würde ich dabei. Du hast auch Spaß noch, auch gerade von den Holländern. Aber jetzt es kommt auch hier der, ich glaube, Vize-Weltmeister aus Italien kommt. Das hat mich schon gewundert, weil da sind sonst eigentlich nicht so viele, dass sie auch nach Deutschland kommen. Aber ja, hier Max, auch der beste Deutsche bei der WM, der auch schon Weltmeister war. Max Billerbeck, der ist sicherlich Favorit. Markus Meisi, der hat immer ein bisschen Pech gehabt diese ganze Saison. Und auch die Locals da, die Jungs vom Ammersee, die ist, glaube ich, da ziemlich gut einzuschätzen, ja.
Dann bist du, wo bist du? In Herrschingen, ne? Wahrscheinlich.
Nee, Diesen ist das. Diesen. Diesener Segelclub. Ich habe das auch mir auch nochmal angeguckt. Der Herrsching ist, glaube ich,
die ganz im Süden.
Ist das, Süd.
Ja, also an der, ja, Süd.
Das ist recht.
Also an der Südflanke vom Ammersee. Aber schöne Ecke da.
Ich glaube auch. Da ist auch, ich weiß von früher mal, Kloster Andex. Das war ja immer so. Kann ich mich noch erinnern. War ich ganz peppig. Ich habe im Opti als Youngster waren wir schon mal da mit Meisterschaften. Dann haben bei sich jetzt immer noch, wo sie oben an dem Kloster Andex, das ist so ein riesiger Biergarten, wo dann ja eben gesoffen wird. Und dann sind, ja, den Hang, da fallen immer die Besoffenen runter irgendwie. Und von oben, ja, und dann habe ich mir immer so vorgestellt, Alter, den trinken die da alle und fallen dann da runter. Das ist nur als Opti-Kit, ja. Das ist
natürlich. Wie lange geht's? Wann geht's los? Donnerstag geht's los, oder?
Genau, Donnerstag 13 Uhr soll erstes Rennen sein und dann bis Sonntag. Ja, mal gucken, was man so bekommt. Also bisher ist, glaube ich, Freitag sieht sehr mau aus.
Aber mit Wind ist eh ein Schwachwindrevier, ne?
Eigentlich schon, deshalb muss man immer.
So wie Starnberger See, da ist ja auch nie.
Ja, Wind. Ja. Die bayerischen Seen halt, Bodensee ist ja auch oft schief, wo man sagt, da fährt man jetzt gar nicht zum
jetzt
Segeln.
Jetzt gibt's böse Briefe, wenn du die bayerischen Seen und den Bodensee nennst.
Ja, aber ein Stück Bodensee ist auch Bayern, ne?
Ah ja, aber da waren die Schwaben.
Ja, hast du recht. Die Südmeere, aber da kommen viele gute Segler hin. Wir sind ja auch oft Bundesliga und auch Starnberger See jedes Jahr viel Bundesliga gesegelt. Das hat immer irgendwie funktioniert und auch Bodensee auf jeden Fall. Also da, ich komme ja auch, wie gesagt, vom unserem Baggerloch da in Duisburg. Ich mache das eigentlich ganz gerne auch so. Naja, das ist jetzt kein Tümpel. Also diese großen bayerischen Seen sind ja auch landschaftlich total genial.
Ja, voll.
Ich bin jetzt so ein bisschen irritiert, weil ich auch im Bus dann irgendwie penne wieder und das jetzt schon 0 Grad sein soll in der Nacht. Also das käme jetzt ein bisschen spontan. Wetter um schon meine alten Knochen. Nur. Mal gucken, dann knirscht das alles.
Aber dann soll viel Wind kommen zum Wochenende. Ist also die Gefahr besteht, glaube ich, auch da sogar, ne?
Ja, ich bin jetzt wirklich ein bisschen geschockt. Ich gucke immer unglaublich auf den Windfall. Ich weiß gar nicht, ob man den da, ob der da so genau ist, da unten auch. Aber jetzt sehe ich gerade.
Doch, die haben auch ihre Messpunkte da und sowas.
Ja, ja, eben am See ja auch. Aber ja, ich gucke gerade Samstag, 17 Uhr, 40 Knoten.
Boah.
Das ist schon, und dann den ganzen Sonntag.
Also bis wie viel Knoten geht hier raus? Geht ihr bei 40 Knoten, macht ihr keine Regatta?
Nee, ich glaube, das wird auch schon Mitte 20, wird das auch schon mühsam. Also ich glaube,
wenn die Lichter blitzen am Ufer, ne? Wahrscheinlich.
Ja, das habe ich tatsächlich eben nochmal gegoogelt. Ist das war doch früher so, dann gingen die Lichter an und manchmal denkt man, oh Gott, dann darf die Wettverleiter gar nicht mehr sehen, aber die gehen schon so früh an, dass man wieder gar nicht zum Segeln käme immer. Also ich habe nochmal geguckt, ich glaube, der Wettverleiter muss das schon selbst checken, was verantwortbar ist. Und mit einer deutschen Meisterschaft sollte man eigentlich von ausgehen, dass jetzt auch alle so ein bisschen ihr Handwerk verstehen, die da mitsegeln.
Ja. Aber ist das eigentlich fair oder sehe ich das falsch? Wenn du bei so einer Regatta dann mal wenig, mal viel Wind hast, dann kannst du ja, weil wenn du immer wenig Wind hast, dann gewinnen die Leichten und wenn du viel Wind hast, gewinnen die Schweren. Und so gewinnen die das Beste aus allem machen, oder?
Gutes, ganz aktuelles Thema gerade, weil was heißt fair? Also es ist fair, oder so ist jedenfalls das alte Verständnis von Segelregatten, wenn man alle Bedingungen einmal mal hat. Weil eigentlich sollte das, heißt das immer so, ein guter Segler ist, oder wenn jemand bei einer Meisterschaft ist, der soll sich als Allround-Könner beweisen. Und das würde umfassen eigentlich eben, dass er bei wenig Wind ist und bei Starkwind gut ist. Das wäre natürlich, das wäre eigentlich perfekt. Ich muss allerdings immer sagen, und du hast ja völlig recht, also wenn ich jetzt so Gardasee denke, WM, da sind dann Leute, so ein Engländer, der hat 110 Kilo, der gewinnt jedes Rennen bei Starkwind, wird aber dann auch mal 45. bei Leichtwind. Und also das, ich finde es immer gut, oder das sagt man eigentlich so, dass unterschiedliche Bedingungen gut sein sollen. Und dass man
so nicht eigentlich wie Hin- und Rückspiel beim Fußball.
Eigentlich schon, ja. Aber ich lächle nur deshalb, weil ich habe die Geschichte auch noch gar nicht geschrieben. Ich hab gestern mal meine alte Diplomarbeit rausgesucht zur Medienwirksamkeit des olympischen Segelsports.
Ja.
Und das ist deshalb, und ich habe die Geschichte aber noch gar nicht geschrieben jetzt hier auf Segelreport, aber es ist ein ziemlich aktuelles Thema, es ploppt jetzt auch gerade überall auf, weil es genau darum geht. Und jetzt soll Anfang Oktober soll es in Portugal ein Event geben. Ich habe es jetzt nur verstanden für die Laser oder für die Ilkas. Und die wollen ein neues Format ausprobieren, ein neues Olympia-Format.
Ohne Mast, nur unter Motto.
Mast, genau. Naja, und es geht natürlich eher um dieses, genau, diese Wettfahrten, wie viel, wann fällt eine Entscheidung? Und bei Olympia, okay, über die letzten Olympischen Spiele, da müssen wir eigentlich gar nicht drüber reden, da hätte auch eine Formatänderung, wenn kein Wind ist, kannst du dir noch so viele Formate ausdenken, dann ist es einfach nicht spannend oder nicht, ist es nicht gut zum Anschauen. Und jetzt, aber das Problem war trotzdem, ich glaube auch gerade bei den Olympischen Spielen jetzt wieder, es gibt ja dieses Medal Race und das ist was ja irgendwann mal eingeführt wurde, weil es dann doppelt zählt und nicht streichbar ist, um quasi am Ende noch so eine Spannung zu erwirken. Und das jetzt ist, damit im Grunde nicht das Ergebnis schon vor und feststeht. Aber jetzt waren teilweise und öfters jetzt bei den großen Olympia-Events das so, dass dann vor dem doppelt zählenden Medal Race trotzdem schon der Erste so einen Vorsprung hatte, dass das eigentlich nicht mehr spannend wurde. So, und dagegen, ich meine, es gab ja diese ganzen anderen Formate, wenn du erinnerst dich dann bei den Kitern und Windsurfern, wo nachher die eine Engländerin, die hatte vorher alles gewonnen und dann kommt sie in so ein Finale und wird dann da Dritte oder Zweite, obwohl sie, sag ich mal, mit 50 Punkten Vorsprung oder einmal sogar 80 Punkten Vorsprung reingegangen ist in das Finale, aber dann zählte nur dieses, ich glaube, es war Dreier- oder Viererfinale, wo man alle sagen, hä? Die sind vorher eine Woche gesegelt, es fängt dieses eine Rennen, also das hat man so, das funktioniert beim Segeln nicht. Und jetzt fangen sie dann an, okay, ich glaube, bei den Surfern haben sie es sogar geändert, auch aber immer noch, so, kennst du ja auch vom SailGP, ne? Also das ist ja nun, da hast genau. Du ja nun drei im Finale, da will ja jeder rein und jeder hat auch gesagt, okay, das finden wir so okay, aber ist irgendwie, das ist, wird jetzt natürlich auch beschrieben, also kann das bei so einem Laser auch sein? Und das Format, was sie jetzt machen, ist im Grunde so eine du, es kommen immer welche weiter in die nächste Runde und nachher wird, glaube ich, das zum Schluss nachher mit 14 Booten das Finale gesegelt, aber es ist nur dieser eine, alles, was vorher passiert ist, zählt alles nicht. Nur an diesem einen, oder ich weiß nicht, ob es zwei Tage sind, jedenfalls alles so zugespitzt auf den letzten Tag, dass du quasi immer, so wie beim Rudern, weißt du, da hast du ja auch im Grunde die ersten bei den Vorläufen oder auch bei der Leichtathletik WM, die ersten zwei, drei, vier, fünf kommen in die nächste Runde, Halbfinale und dann nachher Finale, machen dann acht beim 100-Meter-Lauf, beim Rudern ist es dann, glaube ich, auch so acht und alles, was vorher war, zählt halt nicht, ne? Das aber jetzt auf Segeln zu übertragen, ja, das ist jetzt gerade die große Diskussion und der beste britische Segler, Mickey Beckett, hat gerade eine lange Geschichte geschrieben, warum das alles scheiße ist und natürlich sind die bestehenden Olympioniken, die ihre Leistungs darin definieren, in dem aktuellen Format sich darauf vorbereiten, die finden natürlich alle Änderungen doof. Ja, aber ich kann das schon nachvollziehen.
Ja, aber ist ja eigentlich immer so. Also, bestes Beispiel, wo ich gerade Hin- und Rückspiel gesagt habe, ist dieses Format Champions League, wo sie letztes Jahr alle gekotzt haben, als das rauskam. Jetzt feiern sie es alle. Also, ich rede jetzt von allen Experten und Sportjournalisten und Fußballern und ja, das gab auch erst einen riesen Widerstand und so. Das ist natürlich immer so.
Ja.
Letztlich. Worum geht's? Also geht es darum, dass die Besten wirklich gewinnen? Das tun sie eh, wenn sie die Besten sind, glaube ich, würde ich mal sagen. Oder du sagst, irgendwie alle unter, weiß nicht, 50 Kilo Körpergewicht kriegen zwei Sandsäcke in Achtern reingelegt. Dann geht's, aber dann hat es sogar einen sportlichen Wert. Es geht natürlich dann um, ja, was kommt bei uns Zuschauern dann an und wie wird es medial aufbereitet werden können und was ist spannend und was ist nicht spannend.
Ja.
Ich meine, wenn so ein Format spannend ist und gut zu gucken ist und bis zum letzten Moment auch spannend bleibt, dann muss man sagen, erhöht sich auch die Chance, wenn das angenommen wird, dass das auch olympisch bleibt. Und es gibt ja viele, die nicht mehr olympisch sind.
Das ist das genau das Argument. Also,
echt? Ich habe mich da nicht mit befasst.
aber generell ist, da muss man ja jetzt nicht mit Verlaub nicht so schlau sein. Aber
was?
Also wenn.
Ach, scheiße.
Scheiße.
Ich dachte, das wäre mal ein Durchbruch gewesen jetzt.
Wenn irgendwas spannend ist für die Zuschauer, ich meine, so funktioniert ja auch SailGP, dann hast du eine Audience, dann hast du Leute, die das interessieren, dann hast du auch Leute, die nicht nur aus dem kleinen Segelkreis kommen, dann, wenn die das interessiert, dann kommt Fernsehen, dann kommen Sponsoren, dann kommt das Geld und dann kommt es auch wieder den Seglern zugute. So ist ja die eigentliche Argumentationskette. Aber da beim olympischen Segeln, auch wenn das jetzt, sage ich jetzt einfach mal so, so werden sie es jetzt nicht so hinkriegen, dass jetzt olympisches Segeln so erfolgreich wird mit dem Laser oder Ilka wie jetzt SailGP, wo natürlich 10-Minuten Rennen mit rumballerst und nachher dann auch am Ende dann wirklich das wurde ja allen versprochen und wie gesagt, das war das Thema meiner Diplomarbeit, das spreche ich das an, weil sie genau dieses Format bei den Lasern, das haben sie da eben damals bei uns probiert. Das war in Holland, genau im Medenblick da, diese Sparregatta, weiß ich noch, da. Ich habe noch mit dem Typen, der das gerade damals organisiert hat, telefoniert, Henry van der Aart, der hat sich das schlau ausgedacht und auch so eine Vorrunde und kommt immer jeden Tag einer weiter und ich weiß, ich bin noch so, das habe ich auch hier schon erzählt, ich bin so eine in Hier, da war immer ein großer Weltcup, so hieß es damals noch gar nicht, so hieß es irgendwie anders und dann wurde wirklich bei Mistral gesegelt, war da mal richtig am Ende, wir hatten da unser in der Nationalmannschaft immer unsere Masseur da dabei und wurde für den nächsten Tag wieder aufgepäppelt und es kam, glaube ich, immer in so einer 50er kam immer so 15 oder 20 in die nächste Runde. Und dann nochmal eine Runde und dann am Ende kamen, waren, glaube ich, noch von 150, waren irgendwie 25 übrig. Ich glaube, da war ich sogar dabei. Bei Mistral dann. Und dann war das einzige entscheidende Rennen, war so ein Toten, Flaute, Rumgetreibe, 5 Knoten, was natürlich überhaupt nicht irgendwie spannend war zum Angucken. Naja, wo natürlich auch das Ergebnis komplett verfälscht war. Weil, naja, komplett verfälscht kann ich nicht sagen, weil immerhin waren ja nun 25 irgendwie in diesem Finale. Aber das war, hat man eigentlich gesagt, okay, Leute, das ist ja ganz interessante Idee, aber das entspricht nicht der Idee unseres Segelsports und das ist eben nicht nur diese Außenwirkung. Ich glaube, das ist anders jetzt als SailGP. Und wenn dieser Mickey Beckett, der Brite, und das geht ja jetzt auch Philipp Buhl oder wer gerade hier Ole Specken, die, wer sich da vorbereitet, die müsste man mal fragen, die Jungen, also gerade Ole. Klar, ich würde nur mal sagen, okay, vielleicht ist die Hoffnung, da Sponsoren und Reichweite mit zu generieren, vielleicht, ich meine, wir können es ja nochmal ausprobieren, vielleicht war das damals einfach zu früh oder so, das heißt ja auch nicht immer,
ja,
aber,
genau.
Aber die Diskussion ist eben, genau wo du anfingst, ist das beim Segelsport, wer ist nachher eigentlich der Beste, derjenige, der bei dem einen Rennen performt oder der über eine Woche eben eine konstante Leistung bringt? Und wenn man jetzt sagt, uns ist es egal, ob jemand eine konstante Leistung bringt, dann okay, ne? Dann muss man sagen. Ist aber da beim Segeln eben viel Glück und Pech und naja, man auch, wir sagen ja auch oft, weiß ich nicht, am Ende, du sagst du eben auch, der Beste ist am Ende vorne, ja, der Beste in einem Rennen kann das einer sein, das kann das wirklich der Glücklichste sein. Der fährt als Einziger auf die eine Seite, kriegt den Dreher, ist vorne.
Schönes Beispiel ist am Wochenende, vor 2 Wochen, ne? SailGP.
Ja.
Mit dem deutschen Sieg.
Mhm.
Das war ja so richtig Flaute, da war ja nicht viel Wind.
Mhm.
Es ist halt immer, ist es spannend oder nicht spannend, hängt natürlich auch mal von dem ab, von dem Ergebnis ein bisschen ab und wer es bewertet.
Ja.
Wenn man so die deutschen Kommentare liest, dann denke ich, oh, super geil und sowas. Jetzt, ich nehme jetzt mal Segelreporter die Kommentare außen vor, weil ich glaube, der Segelreporter Leser und Hörer ist schon sehr Regatta interessiert und guckt auf die Feinheiten, mhm, und analysiert und sowas. Von daher, mhm, ist dann so ein, auch so ein Flauten-Event interessant. Aber sonst so in den anderen Medien und so, wenn du so ausländische Medien gelesen, habe ich gedacht, ja, das macht überhaupt keinen Sinn bei dem Wetter, weißt du, bei so ein bisschen Winter rumzufahren,
ja,
bringt gar nichts. Und in Deutschland alles war super, wie die gesegelt sind. Das war total spannend.
Das,
ja,
war sogar für Bild, das habe ich auch noch nie gesehen, Bild, Schlagzeige, Deutschland dem Wind in einem Sport, wo es noch nie gewonnen hat oder so ähnlich. Das fand ich ganz geil.
Ja, und ist auch schön, muss man sagen. Ja. Na klar, ich meine, man sieht, wenn ein Format ausgereift ist und medial gut rübergebracht werden kann, was natürlich mit dem Konzept auch und mit dem System, wie mit den Finals und sowas, das ist ja alles ein rundes Konzept, was offenbar funktioniert, dann findest du sogar den Weg in solche Medien. Wie zum Beispiel auch, ne? Oder,
definitiv.
Obwohl, hat sie ohne Bo ist natürlich vorher auch nicht, aber
ja,
trotzdem, genau. Das HGP finde ich schon ein ziemlich cooles Format und vielleicht muss man einfach sagen, da kann man nur von lernen für andere Klassen.
Definitiv, bloß, aber du, ich weiß nicht, ob du das sagen wolltest, aber das impliziert ja, dass die Deutschen da jetzt Glück gehabt hätten, da kamen wir irgendwie her.
Nee, wollte ich gar nicht.
Okay, weil das finde ich, ja, man könnte das, also ein Format hilft natürlich auch mal einem Glücklichen, weil wir sehen ja auch, wie viel da durcheinander gewirbelt wird und hin und her bei diesen Ergebnis, aber ja, alle finden, und dadurch, dass Segeln ja auch die besten Segler, das muss man einfach mal sagen, die besten Segler der Welt segeln beim SailGP, die sind alle da, jedenfalls in dieser Disziplin, das sind nicht die Hochseesegler, aber die speziellen, sag ich mal, auf Kleinkurssegler und aber die kommen da im Grunde, ja, da werden auch schon die besten generiert und in dem Moment, ja, es kann auch da mal ein Underdog gewinnen, aber das ist so unterschiedlich, dadurch, dass da eben auch, jetzt waren neue Foils dabei. Also man muss jetzt noch mal hören, ich habe mit Erik jetzt da auch noch nicht Kontakt gehabt, wieso da das jetzt gerade so gut lief. Aber er hat tatsächlich von allen, wir haben ja auch öfter über SailGP gesprochen, es waren die besten Starts. Also das kannst du ja messen, dann hast du von allen, waren ja, ein paar sind ja ausgefallen irgendwie, oder ein Rennen ist ausgefallen, ich glaube, waren 4 Starts oder 5, na, jedenfalls, die messen dann Zeit oder Abstand zur Linie, waren also das deutsche Team hat die besten Starts gefahren und hat im Endeffekt nachher dann auch das Finale da auch den besten Start gefahren. Also da war einfach eine Performance da, was natürlich auch bei dem Leichtwind, das hat damit zu tun, es waren andere, die haben jetzt da neue Ruderfoils eingeführt, was auch wieder dann, also es gibt für alles Erklärungen, das hat dann die gestandenen Teams, die mussten auch wieder bei Null anfangen, weißt du, du hast deine Daten, weißt du, mit dem an dem Foil bin ich letzte Mal bei genau den Bedingungen, vor einem Jahr waren wir da schnell, da habe ich da die Daten, jetzt hast du ein anderes Foil, weil das ein bisschen größer ist und auch schneller fliegen sollte, da stimmen die Daten jetzt schon mal, also sind auch so Sachen, wo dann wieder Underdogs, in dem Fall sind es die Deutschen immer noch, die weniger Erfahrung auf dem Boden haben, auch eine Chance haben, da zu gewinnen. Es gibt für sowas immer irgendwelche Erklärungen, aber es ist eben, was ich mit Glück meine, ist ja dann eher so, können wir auch noch drüber schon, wie läuft ja gerade dieses Langstreckenrennen oder manchmal auch bei den Imokas, ist dann, wenn du so eine Geschichte hast, die alle fahren jetzt in eine Richtung und dann fährt jetzt ein anderer in die andere Richtung. So, und dann kommt, hast du vielleicht auf einer Kreuzung ja. Ist da bei einer von links, die andere, der eine fährt rein. Dann hast du vielleicht vorher eine Wahrscheinlichkeit von 5%, dass sich dieser Rechtsdreher durchsetzt. So, und dann kommt aber diese 5% und dann ist der halt vorne. So,
ja, klar.
Und dann hat der in dem Moment vermutlich Glück gehabt, aber über so eine, das ist ja auch nichts Schlimmes, weil über eine gesamte Serie, wenn du dann 5 Rennen hast mit so einer Taktik, wirst du niemals am Ende gewinnen. Also weil du dann beim nächsten Mal wirst du eben Letzter und dann wirst du nochmal Letzter. Und das, die Strategie, um Segelregatten zu gewinnen, ist irgendwie so einen guten Mittelwert zu haben, eine Abwägung des Risikos und nicht so ein One-Hit-Wonder. Also das sagen immer alle. Also manchmal musst du dich sogar entschuldigen, wenn du ein Rennen gewonnen hast, weil man dann zu extrem gefahren ist. Und wenn es nur ein Rennen ist, und gerade bei so Offshore-Regatten, wo du ja, sag ich mal, du hast ja jetzt, wenn du einmal in die Grütze gefahren bist, sagen wir immer, dann heißt das, dann bist du im Grunde da gefangen und dann ist das Thema vorbei. Aber und dann musst du dann manchmal, weiß ich nicht, entweder bei einer Weltregatta, Ronde Globe, weiß ich, ein paar Monate hinterher segeln oder du musst, kannst das eben, bis jetzt wie die ja gerade vor Chaos segeln, irgendwie, weiß ich, 2 Tage hinterher segeln. Das ist so die Geschichte. Und da gibt es viele unterschiedliche. Und wenn ich jetzt nochmal auf dieses neue Format rüber, ich habe es gerade nochmal geguckt, also das soll so aussehen, gibt so eine Opening Series, 6 bis 8 Rennen mit einem Streicher und dann kommen die Top 28 weiter, also in einer ganz großen Gruppe. Dann kommen die ins 2 Flotten Semifinale, je 14 Boote und da sind dann 3 Rennen ohne Streicher. Und dann kommen die Top 7 der nächsten, dieser Gruppe, beiden Gruppen weiter, sind dann wieder 14 mit 14 Booten wird dann das Finale gefahren mit 3 Rennen ohne Streiche und der Sieger ist dann der bei diesen letzten unter den 14 Booten dann gewonnen hat.
Ja, aber das heißt, vorher gibt's, also wenn du jetzt in den Vorausscheidungen immer so gerade mal durchgemagelt bist, kannst du trotzdem noch gewinnen, weil du, es wird neu gewürfelt ab dem Finale.
Genau. Und da kann man sagen, klar, wenn jetzt aber wie das Spiel bei ihm ist, daher kamen wir ja vom Wetter, wenn es am letzten Tag bei den Finals 3 Rennen sind mit 14 Booten und da ist eben 6 Knoten Wind, dann wird derjenige, der sich, wie du gerade sagst, bei Wind so gerade durchgemagelt hat, vielleicht bei den Rennen vorher, bei den Semifinals, dann immer so als 14. gerade, weil das noch gerade hingekriegt hat. Und dann hat er plötzlich am letzten Tag, hat er dann seine Bedingungen und dann wird er halt Olympiasieger oder so. Das ist das, wo sie jetzt natürlich viele, die jetzt sich auf Allround-Fähigkeiten auch bei den Olympia-Athleten darauf vorbereitet haben oder dann auch ihr Gewicht ja entsprechend an. Das will einem nicht so in den Kopf. Ich finde es jetzt nur spannend, weil eigentlich so ein System ist jetzt nicht ganz genau so, aber gab es früher eben schon. Vielleicht ist die Zeit jetzt anders, aber jetzt gerade immer bei den Lasern wird versucht, was anderes zu machen. Das ist natürlich vielleicht, sagen auch viele so, oder die Bootsklasse, da fliegt eben nichts. Das sind die langsamsten, gerade bei wenig Wind, am unattraktivsten. Da wird auch nicht gerissen an den Schoten wie beim Findingi oder so, sondern. Aber es sind trotzdem gefühlt, kommen viele der besten Segler der Welt aus der Klasse, wie Ben Ainslie, Tom Slingsby, die ja überall alle dabei sind, Paul Goodison oder so.
Naja, dass das immer noch eine wichtige Basis ist. Soweit es.
Schöne Überleitung.
Ja.
Neue, moderne, frische Formate. Ich habe vorhin nochmal, bevor wir uns hier getroffen haben online zum Podcast aufnehmen, war ich nochmal auf der Seite segelreporter.com, die kennst du ja auch. Ich hatte erst gedacht, ich hätte die Apothekenumschau auf. Du weißt, wo ich hinaus will. Weil die beiden, die da zu sehen sind im Artikel,
ja, stimmt.
Neue und moderne Formate, das wird nichts mehr. Ne? Ich meine, wie viele Jahre kriegt man auf ein Foto mit zwei Personen?
Ja,
die Rede ist von der Sechser-WM.
Ja.
Wo zu sehen ist, den einen kennen wir natürlich, Juan Carlos.
Mhm.
87 Jahre ist er alt. Und der daneben ist, wer ist das?
Dennis Conner.
Dennis Conner, der Dennis ist auch Conner. Wie 140, nee, wie alt ist der?
83.
Na gut, das sind mal locker 170 Jahre auf einem Bild.
Ja.
Das hast du sonst nur bei historischen Schiffen.
Ich konnte es mir nicht verkneifen, das nach vorne zu bringen.
Ich finde es sag mal, Juan Carlos hat gewonnen, aber gesegelt ist er nicht dabei, oder?
Ja, ich finde, den sieht man, ich habe auch für den Fotos immer genau hingeguckt, sag mal. Aber der ist schon an Bord.
Ja, gut.
Aber das geht ja, ist ja ähnlich wie beim Drachen, da gibt es auch ja auch unten immer, das sind, im Grunde ist es ein Sechser, ja, wie ein großer Drachen. Die wird ja auch, glaube ich, wird denn das zu sechs, zu siebt gesegelt? Wie war denn jetzt zu sechs, glaube ich. Und dann hast du hinten, ja, beim Drachen sage ich immer, das ist dieses Steuerbänkchen. Da, ich sage, ich will nie, ich segel ja auch hin und wieder Drachen auf der Alster, aber ich setze mich nie da unten auf dieses Steuerbänkchen. Da kannst du dich wirklich so mit dem Gesicht nach vorne hinsetzen und dann bei der Wende einfach so die Pinne über den Kopf und dann auf der anderen Seite wieder rüber. Also du hast da hinten quasi am Heck des Bootes, im Achterschiff irgendwie Platz. Naja, und da sitzt Juan Carlos, also es gibt dann, wie gesagt, auf einem Sechser ist natürlich ein bisschen mehr Platz und da sitzt er dann da hinten und naja, ist dabei, aber es gibt jetzt keine Fotos, wo er die Pinne auch in der Hand hat. Das ist ja auch, ich will da gar nicht drüber lästern, der ist typisch halt 87, ist er echt, ist er
ja
echt
nee, cool, das war auch ne? gar nicht gelästert,
nein, nein. Aber
ich finde so,
ja.
So, ja, der hat sich eine Crew organisiert und die fahren den dann durch die Gegend zum Sieg, oder?
Ja, richtig. Wobei man sagen muss, der macht das echt schon ewig lange. Und auch Juan Carlos, die Briborn ist ja auch also ein Riesenfaktor immer bei dem ganzen, damals hieß es ja, nee, heute ist es ja 52 Super Series, damals hieß es Audi Met Cup, wenn ich erinnere, es waren ja auch diese TP52s, wo noch Jochen Schümann mit dabei war, Boris Herrmann war sogar mal Navigator, haben wir auch schon drüber gesprochen.
Stimmt, ja.
Briborn war immer dabei, er hat immer ein Schiff dabei, das war die königliche Yacht und er hatte im Rennsegeln, der hat immer eine enge Beziehung dazu gehabt und war sicherlich auch ein großer Faktor dafür, dass 2007 der America's Cup dann in Valencia ausgerichtet wurde. Also er ist schon, und mit seiner Crew, die jetzt da so bei ihm dabei sind, das sind schon, glaube ich, alte Kumpels, alte Freunde von damals. Der eine ist Ross McDonald, ich glaube, es ist ein Starboot, es ist tatsächlich ein Amerikaner, aber sonst hat er eigentlich seine spanischen, auch Legenden, wo ich dann immer denke, sag mal, der muss doch auch schon 70 sein, oder so wie Abascal, oder das ist so ein Name, als ich noch FD gesegelt bin, da war das schon irgendwie so eine Legende, die habe ich nie getroffen irgendwie, also die sind dabei und ich glaube, das sind schon eine eingeschworene Gruppe. Klar, König wird das Projekt bezahlen, der muss ja auch so ein Schiff, das ist, hat ja dabei in New York stattgefunden, die WM, du musst so eine Kiste, also erstmal in Container und dann darüber karren und ja, man muss sagen, der ist auch bei den, da gibt es ja Klassiker und moderne Sechser.
Genau. Ja.
Und er ist bei den Klassikern, das Schiff ist also schnell und er ist da mitgesegelt oder sagen wir, war mit an Bord und ja, aber ist so von der Veranstaltung her, die wollen das natürlich, wollen sich auch mit schmücken, mit dem königlichen Blut und da ist dann auch kein Thema. Ich habe irgendwann mal die Geschichte gemacht, sag mal, weil da ging es ja um den, der ist ja nun nicht mehr gerade ganz so populär in Spanien auch, Juan Carlos, hat er da ein bisschen oder relativ viel Dreck am Strecken mit
Hat er Kniester oder was?
Ja, mit Steuer und lebt ja auch schon ewig oder seit einigen Jahren jetzt im Exil.
Auf dem Boot.
Auf
seinem Sechser.
Das macht er nicht mehr. Aber ich glaube, Abu Dhabi oder in Dubai. Ich kriege das immer.
Ach, echt? Das wusste ich gar nicht. Aber er ist noch König, ne?
Nee, das ist ja auch eben nochmal so, wie das man den denn richtig nennt. Und dann habe ich geguckt, also man schreibt Altkönig, habe ich dann auch geschrieben. Weil sein Sohn ist ja hier, Philippe.
Ach ja, stimmt.
Hat halt immer abgedankt, auch wegen dieser ganzen Skandale hoch und runter. Und Philippe ist ja auch ein richtig großer Segler eingeschlagen. Dann habe ich erst irgendwann mal rausgesucht, weil ich gesehen habe, der hat er nämlich Sechser gesegelt. Der war schon im Exil, hier Juan Carlos, aber ist mehr oder weniger so, sah so aus, fast heimlich. Und dass er in Spanien wieder war und dann war das so eine Royals-Geschichte im ich sag mal, goldenen Blatt oder in die einschlägigen Blätter dann auch, wo es dann, oh, gibt es so eine Familienzusammenführung wieder mit Philippe, dann gibt es ja noch Christina, die ist, glaube ich, die ist auch mal Sechser gesegelt.
Das ich habe mir das gerade angeguckt, das ist so lustig, weil das hat auch mit dem Segeln zu tun, warum ich das nicht wusste.
Ja.
Da gab es einen Finanzskandal, 2014 hat er abgedankt. Wo war ich 2014? Da habe ich mich um Nachrichten überhaupt nicht gekümmert, weil ich das die Jahre war, wo ich immer mit Digger auf der Ostsee unterwegs war. Da wusste ich überhaupt nichts. Da habe ich die immer nach Hause gekommen. Ich würde ihm erzählen, wenn jetzt Frau Merkel nicht mehr Bundeskanzlerin wäre, ich würde das erst erfahren, wenn ich wieder zu Hause bin und irgendwann mit der Zeitung aufmache. Das ist echt an mir vorbeigegangen.
So witzig.
Ja, so schön kann Segeln sein, ne?
Ja, richtig. Wobei ich muss es mir auch ergoogeln. Aber ich glaube, so die einschlägigen Frauenzeitungen, wenn man die konsumiert hat.
Oh, jetzt kriegst du wieder einen drüber.
Ja, weiß ich nicht, beim Friseur, das ist ja richtig verhabt.
Ne? Oh Gott, das muss man
alles
beim Kochen sagen oder beim Basteln.
So. Ja, nein, ich habe eine hier ja, meine liebe Freundin Michaela, die sagt immer, ich sag mal, dass die Gala für Segler mal schreiben. Sie sei sehr, sehr gegrüßt hier mit dem Sinne. Und da wird das ja natürlich auch thematisiert, das ist ja, weiß ich nicht, wird natürlich viel gelogen auch, aber ist auch einiges, es ist einfach ein Thema halt und und dieses spanische Königshaus, wo dann hoch und runter. Ich fand dann nur.
Ich dachte, das finde ich lustig, ich weiß, das ist jetzt 10 Jahre her. Ich dachte, der geht jeden Morgen noch mit seinem Hermelinmantel da durch den Park, aber nee. Ich merke, ich muss irgendwie viel mehr segeln gehen, weil dann fokussiert man sich nicht auf so einen Quatsch immer.
Nee, aber das war deshalb witzig, weil er war wohl in Spanien und gleichzeitig war aber Philippe, die sich aber schon zerstritten hatten, also sein Sohn, war auch segeln, aber dann auf Mallorca und haben die sich jetzt eigentlich getroffen und da wurde auch gemutmaßt offiziell, waren die jetzt dabei? Nee, und der ist dann wieder abgereist und aber der ist. Was die verbindet, ist die Liebe zum Segeln. Und da ist ja auch
toll.
Ist ja auch dieses, wir sind ja immer im Frühjahr, das ist ja auch ein World Cup, ist hier diese Prinzess Sofia Cup da auf Mallorca. Das heißt ja immer noch so nach dem spanische Königshaus hat da schon spielt ja eine große Rolle im spanischen Segelsport überhaupt. Und und der hat. Ja, also die haben sich da, glaube ich, damals, ich habe nochmal geguckt, Status Quo, also so richtig lieb haben sie sich immer noch nicht. Also er mit Sohnemann, vielleicht da was, müsste auch offiziell nicht so sein, weil der Vater ist halt der gefallene König und der Sohn soll das ja eher so zusammenhalten, vielleicht ist das auch gar nicht so gut. Also aber segeln, da tut er eben noch und ist dabei, ne? Also von den
aber es ist so eine Szene, mit der habe ich sowieso nicht so. Also irgendwie, das ist
ja auch
nicht meine. Klar, ich meine, Connor, America's Cup und das ist ja, hört man wahrscheinlich auch raus, so diese ganzen Milliardäre und das ist nicht, aber ich
ist eine ist komische ja, Szene, muss
komische
ich sagen.
Komische Szene, finde ich.
Es ist auch nicht eine Szene, die dem Segelsport jetzt generell gut tut, muss man auch mal sagen. Das ganze Image so vom Segeln, wenn wir jetzt auch eben noch mal über Reichweite geredet haben oder so, das ist nicht gut. Ne? Ich meine, man kann zwar sagen, man hat tolle Sponsoren und Finanzkräftige, weil die sich genau dieses Image da irgendwie umhängen wollen, aber
ja, aber ist ja toll, muss man sagen. Jetzt können wir wieder eine Runde zum, kommen wir kurz LGP. Das,
genau.
dass da was völlig Neues entsteht mit, ich meine, ja, jungen, frischen Gesichtern, auch Leuten, die Kohle haben, die jetzt nicht irgendwie Altkönige sind oder seit 500 Jahren schon immer auf ihren Holzbooten irgendwie sitzen und zugucken und das Geld geben, sondern und in die ansonsten ihre Falknerei pflegen, sondern, weißt du, so Leute wie Sebastian Vettel und weißt du, wer alles in CGP, Kylian Mbappé hat da investiert und so. Das ist ja eine ganz neue Szene, die da entsteht. Das finde ich, das tut gut. Ich meine, deshalb können die natürlich, der König kann immer noch segeln gehen. Das finde ich auch völlig okay alles. Ich fand es doch sehr lustig, weil ich mir viel so ein mir fiel so ein Witz an, den ich mal gehört habe, der passte dazu, irgendwie, als ich das Bild gesehen habe. Das hat 100 Beine, 4 Zähne und riecht nach Pipi. Die erste Reihe war der Abendveranstaltung. Das habe ich mal nach einer Abendveranstaltung gesagt, am nächsten Tag kriegte ich böse Blick.
Das kann es schon sein. Ja, aber wobei, finde ich gerade ganz interessant. Ich habe nämlich auch, wo du sagst, CGP und großes Geld, weil das sehe ich genauso wie du. Also es ist angenehm, dass es ja scheinbar super, eine kommerzielle Veranstaltung ist. Aber wenn ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, das war da auch jetzt gerade letzte Woche, wir haben überlegt, also eigentlich soll die, sind da 12 Teams im CGP und es sollten eigentlich für nächste Saison 14 werden. Jetzt haben sie gesagt, du hast das eine Boot, das eine Team kommt nicht, sind es also nur noch 13. Und dann haben sie aber angekündigt, wer das ist, das 13. Team. Und das ist Artemis, also aus Schweden.
Ja.
Hat man da letztens schon, hattest du ja auch was drüber geschrieben in einem anderen Zusammenhang, ne? Was war das noch? Artemis, was hatten wir denn noch mit Artemis Technologies?
Mit diesem Aera, wie hieß er, dieser Katamaran.
Ach, ja, genau, ging auch mit dabei, genau. Und das war dann die Technologie, von Artemis kommt.
Artemis-Technologie, genau.
Und jetzt, ich finde das ja gar nicht schlimm, ich finde ja Artemis eigentlich spannend, also auch da, als die damals im America's Cup gesegelt sind, aber es ist eben jetzt anders. Also wie gesagt, die kommen aus dem America's Cup und finanziert von Thornquist, den Schweden, der ist halt einer der reichsten Ölhändler der Welt. Also der ist im Grunde diese America's Cup Milliardärstruktur, die er eigentlich beim CGP eigentlich angenehmerweise mal nicht hatte, weil man da eben eher so die Investoren, kommerzielle Investoren drin waren, wie du gerade schon sagtest. Aber es ist halt doch ein Milliardär da drin mit Artemis. Bin mal gespannt, ob sie, wie das denn jetzt dann ausgeht, weil, wie gesagt, der Unterschied zum America's Cup ist, America's Cup ist nicht wirtschaftlich sustainable, also da kommt nicht am Ende mehr raus, als man reinholt. Das sollte beim CGP zumindest der Anspruch, dass die Sponsoren oder die Investoren da quasi Geld generieren, mit Sponsoren im Grunde auch, dass es im Endeffekt vielleicht sogar im Idealfall da Gewinne draus machen. Wenn da jetzt so ein Milliardär drin ist, der kann natürlich, dem ist, sollte das eigentlich theoretisch wirtschaftlich egal sein. Die Frage ist natürlich, anders als beim America's Cup, das ist One-Design-Material, du kannst jetzt nicht das neue, schnellste Boot designen. Du kannst allerdings mit Geld, klar, kannst du dir Profis reinholen, aber die besten Profis der Welt sind. Also ich habe auch nur kurz gezockt, weil ich sage, oh Gott, jetzt kommt doch America's Cup da rein, was mit der Veranstaltung vielleicht nicht gut tun würde. Andererseits ist Thornquist, ich glaube, ich weiß
wahrscheinlich
nicht.
Wahrscheinlich eher die Flucht zu der coolen Veranstaltung.
Ja,
so habe ich es gelesen.
Stimmt, von der Seite her aus, ich halte ihn aber auch, ich kenne ja Ian Percy ganz gut, der das Team, in dem ich damals noch Laser gesegelt irgendwie und wir haben und das war so eine Nummer, ich muss schon sagen, ich habe es nicht, wir waren sogar damals, als es den Todesfall gab auf Artemis, auf diesem großen Katamaran, ja, eher vor Ort, haben darüber berichtet und und dieser, ich glaube im Nachhinein, also dieser, so wird das jedenfalls empfunden, wie der, sag ich mal, Milliardär und Thornquist dann auch mit diesem ganzen Team umgegangen ist, mit Simpson selber. Das muss schon alles sehr menschlich und positiv gelaufen sein. Und ich kenne den jetzt nicht selber, aber so, was man so hört, ist das schon irgendwie, sag ich mal, nicht der Larry Ellison, der da neben Donald Trump da irgendwie rumhüpft und eigentlich eher so, naja, ich würde mal sagen, nicht positiv bewertet wird oder ein Elon Musk, sondern das ist so, ja, der hat, ist Ölhändler, keine Ahnung, hier Thornquist, aber ja, keine Ahnung. Also da, ich bin noch ein bisschen zusammengezogen. Hoffentlich wird das jetzt, wenn jetzt die ganzen Milliardäre da reinkommen, dann kann das dem eigentlich nicht gut tun. Ja, wie auch immer. Aber wir müssen, genau, jetzt wenn wir nochmal zu...
Warte ganz kurz.
Ja?
Achso, wo willst du jetzt hin?
Dennis müssen wir nochmal abschließen hier.
Achso, okay, ja.
Ja,
das
weil,
ist sehr gut. Sag du.
Genau, weil ich fand dieses Bild, ich konnte es mir nicht, das sind ja schon sind ja auch schon Legenden auf diesem Bild. Also Carlos, wie gesagt, eigentlich schon auch,
ja,
irgendwie noch her. Und Dennis Conner, naja, wir haben alle, also ich bin damit aufgewachsen mit dem Namen und habe die Bücher gelesen. Natürlich hat er, was sagt er mal, ist ein Lautsprecher, der hat ja auch damals schon mit seiner Art eigentlich die Segelsport revolutioniert, weil der ja auch Sponsoren dadurch eingesammelt hat, durch seine großspurige Art und aber auch ein echt ein toller Segler war, aber der war ja eigentlich ein guter Geldbeschaffer, das war ja eigentlich seine Qualität für die America's Cup Syndikate, die er jeweils da mit denen das bestritten hat. Und das ist ja eigentlich war nur so spannend, weil es war ziemlich lange ruhig um den geworden. Ich habe den auch mal hier getroffen in Hamburg. Es gab doch damals diese Starboot, oh, wie hießen das noch, diese große Leuchtturmveranstaltung, wo sie, naja, die besten Segler mit Preisgeld ausgestattet haben. Und da war er ja auch dabei, sag ich mal so, als Schirmherr und ich weiß noch, wo wir zum Interview mit ihm irgendwie hoch im NRV und sagte, ja, der konnte gar nicht mehr laufen, der musste mit dem Aufzug dann irgendwie hoch. Also das ist jetzt schon ein paar Jahre her, war schon, der ist jetzt auch nicht wie der Top-Athlet, um es mal vorsichtig zu sagen, sah er damals schon nicht aus und es war auch nicht, ich bin 2007 mit ihm mal mit dem America's Cup in einem Flieger von Genf nach Valencia gefahren, zwei Sitze war der America's Cup angeschnallt und die anderen zwei Sitze auf der anderen Seite, die brauchte Dennis Conner mit seiner Masse damals schon für das Anschnallen bei diesem Flug. Also das war so weit entfernt. Ich war so enttäuscht, weil ich den da zum ersten Mal live gesehen habe, von diesem Superstar. Der repräsentiert jetzt unseren Segelsport, den ich immer als sehr physisch wichtig, athletisch, so empfinde ich das, das Segeln so ist. Und dann ist unser Aushängeschild, das passte da damals schon nicht. Der ist also ein bisschen abgedriftet nach seinen ganzen Erfolgen. Ist egal, inzwischen ist er 83 und es ist, glaube ich, wie so eine Art Comeback. Der hat sich ja extra ein Boot für diese WM da bauen lassen. Man muss sagen, es gibt da zwei Klassen, Klassiker, wo eben Juan Carlos gewonnen hat. Und Dennis Conner hat sich einen Sechser eben für die moderne Klasse bauen lassen, hat dann auch so ein paar Profis, Matchrace-Profi aus den USA dabei gehabt. Der wollte das Ding irgendwie gewinnen, so sah das aus, dann hat einen Podcast darüber gemacht und ist eben 13. geworden. Das ist einfach ein bisschen schade, hat mich für ihn so ein bisschen, war ich dann auch ein bisschen enttäuscht. Er hat noch gar nichts dazu gesagt, was die Sache ist, weil parallel dazu muss man eben sagen, und deshalb komme ich jetzt die Schleife, der eigentliche große Erfolg ist ja von unserem, ich sag mal, deutschen Team, Dieter Schön hat das ja gewonnen mit Markus Wieser, Mati Paschen, Eberhard Mack und dann haben sie noch einen Portugiesen dabei gehabt, Alvaro. Die haben sich auch ein Boot bauen lassen oder Dieter Schön startet zwar für British Virgin Island, hat das Ding ausgeflaggt, das dürfte auch steuerliche Gründe haben, aber naja, ist ein deutsches Team und haben da gesagt, Projekt, Titel gewinnen, haben sie geschaffen, ist natürlich für Deutschland, wir sprechen ja oft darüber, dass deutsche Teams, deutsche Segler gar nicht im internationalen Segelsport so gut dabei sind, da haben sie es das Projekt deutlich besser gemacht, besser gesegelt, besser gebaut und haben das zwei Tage oder vier Tage noch in Kiel gesegelt vorher, den Neubau und jetzt abgeliefert. Also Respekt, großer Erfolg, herzlichen Glückwunsch. Ja.
Und sag mal, ich habe gelesen, mit dem Crash hat der sein Comeback gefunden. Hat er den Crash gehabt, der Conner?
Ja, das muss echt traurig gewesen sein. Also Es gibt so ein Video bei der ersten Geschichte. Der muss hat den ersten Start gefahren. Das wurde dann auch noch.
Nein, ich frage gar nicht. Ich frage gar nicht.
Ja.
In Details.
Ja, aber ich will das. Das ist tatsächlich ganz witzig, weil,
okay.
Das kam jetzt. Das ist seine Schuld. Das war überhaupt nicht seine Schuld.
Du machst mir eine Überleitung nach der anderen kaputt.
Es war nicht seine Schuld. Ein anderer Spanier hatte einen Frühstart, ist wieder zurückgefahren, ist ihm genau reingecrasht. Und
im Auftritt des Königs wahrscheinlich.
Ja, aber wahrscheinlich.
Im Auftritt des Altkönigs.
Aber das war unglücklich. Wir haben nur gedacht, okay, Alter, okay, ist ein bisschen weit hinterhergestartet, aber nicht sein tollster Start. Aber der crasht, aber es war jetzt nicht seine Schuld. Aber ist, glaube ich, mega unglücklich verlaufen erstmal, so dieser Auftakt da überhaupt, ja.
Guck, jetzt kannst du es entscheiden. Weil wir haben jetzt, es gibt jetzt so ein, weißt du, wir stehen an einer Weggabelung zu unseren Podcast-Partnern von der Linden und Sekomar. Das eine ist, dass mir aufgefallen ist, die segeln immer ohne Rettungswesten. Auch der König hat keine Rettungsweste an.
Richtig.
Ich vorbildlich. Und es gab einen Crash und wen ruft man beim Crash? Helge. Jetzt kannst du entscheiden, was machen wir jetzt? Sekomar oder Helge?
Oha, dann ja, mach doch Helge. Mach doch
gut,
Helge.
Dann kommt jetzt Helge. Mhm. Aber nicht zum Crash, zum anderen Thema.
Der Tipp des Monats. So, eine kurze Rubrik zwischendurch und zwar der Tipp des Monats. Diese Rubrik wird unterstützt von unserem Partner, der Firma von der Linden in Wesel. Von der Linden kennt wohl jeder Segler, der schon mal mit Farbrolle, Schleifpapier oder Spachtel am Boot gearbeitet hat. Denn von der Linden gehört zu den renommiertesten Unternehmen in Deutschland und Europa, wenn es um das Thema Lacke, Farben, Harze und Bootsbaumaterialien geht. Und vertreibt in Deutschland bekannte Marken und Produkte wie zum Beispiel West Systems, Epiphanes oder Allgrip. In dieser Rubrik bekommt ihr jeden Monat einen neuen Tipp für euer Refit oder was immer ihr gerade so am Boot macht. Deshalb gibt Helge von der Linden regelmäßig Tipps per WhatsApp-Sprachnachricht.
So, Stefan, hier ist Helge. Ich sitze hier gerade am Fenster meines Hotels beim europäischen Westsystem-Distributor-Meeting und schaue auf die Rhone und sehe bei einem Anlegemanöver, wie es da offensichtlich nicht so ganz perfekt zugeht. Das führt ja oft zu Kratzern oder zu Beschädigungen. Wenn es ein GFK-Boot ist im GL-Code, ansonsten bei einem Holzboot ist es dann auch schon im Holz oder ist es nur der Lack. Oder bei einem Stahl- oder Aluminiumschiff ist es auch die Lackierung. Insgesamt vielleicht nicht so viel vom Blech. Aber da muss man überall irgendwas machen, damit es nicht allzu weit geht mit den Schäden. Erstmal sichern, das heißt, das kann man super mit einem bisschen 5-Minuten-Epoxy im G5 von Westsystem machen. Das ist erstmal eine Sicherungsmaßnahme, dass kein Wasser eindringt oder dass das Stahl anfängt zu rosten. Wenn man dann genauer untersuchen kann, kommt die Frage auf, wie tief ist der Kratzer, wie tief ist die Beschädigung, ist es im Laminat, dann muss da ein bisschen Laminat ersetzt werden, das bei kleinen Sachen kann man das mit einem Glasfaserfüller machen, 402 von Westsystem. Oder man hat das Holz ein bisschen tiefer verletzt, dann kann man ein neues Stück Holz einsetzen. Das sind dann die Möglichkeiten. Aber zuerst einfach mal mit einem 5-Minuten-Epoxy einen kleinen provisorischen Flicken drauf machen sozusagen. Dann zieht da kein Wasser ein und dann ist es gut. Ja. Ich hoffe, das hilft erstmal auf die Schnelle. Dann noch viel Spaß. Tschüss.
Danke an Helge. Übrigens, wenn ihr Fragen habt zu allen Bootsbauthemen, steht euch von der Linden telefonisch jederzeit mit Rat und Tat zur Seite und berät euch gerne. Einfach anrufen unter 0281 3383 300. Es ist immer besser, einen guten Rat vom Experten einzuholen, als sich irgendwo in Foren schlau zu machen oder irgendwo Quatsch aufzugreifen. Also ruft gerne an oder guckt in die Shownotes, da verlinken wir die Seite www.vonderlinden.de. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast und die Werbung ist nun zu Ende.
Gut, danke Helge. Ich hoffe, er hört zu. Dann kann er demnächst nämlich weiß nicht, ob der zur Sechser WM fahren würde und da Boote repariert. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber haben Sie goldenes Epoxy? Epoxy West System jetzt mit, wie heißen sie, Swarovski-Steinen mit drin. Das Glitzer-Dings. Oh, jetzt könnt ihr eine fiese Überleitung machen, da würde ich aber einen drüber kriegen. Von Swarovski zu Frauen. Nee, mache ich nicht, weil gehen wir mal zum frischeren Segeln. Das fand ich ein tolles Thema jetzt in den letzten Tagen mit der Solitaire de Figaro.
Ja.
So, wo ja Charlotte Yvain heißt sie wahrscheinlich. Yvain oder heißt sie, aber wird sie wahrscheinlich auch so gesprochen.
Hast du schon, ne?
Auf dem Podium landet, das ist das erste Mal seit in der Geschichte dieser Solitaire de Figaro, ne?
Ja, mir schrieb schon wieder, als ich beim letzten Mal, irgendwann dann muss ich doch mal was von Justine Metro als Französin gesprochen habe und mein Schweizer Kollege, Freund,
ja, ich
Kumpel,
weiß noch, genau. Ich kann es gerne raussuchen.
Walter sagte sofort, nee, da ist doch eine Schweizerin. Und jetzt schrieb er auch schon wieder, als er dann hatte ich sofort die E-Mail. Nee, Metro war schon auf dem Treppchen. Nee, stimmt aber nicht. Also Metro war auch, die war im Mini-Transat gut, da ist sie schon mal zweite geworden. Also was natürlich auch, sag ich mal, in der Zeit auch nicht normal ist, dass beim Mini-Transat Frauen so weit vorne segeln. Also war Justine Metro schon ihrer Zeit voraus. Und man hatte jetzt also das Gefühl, dass wirklich Frauen und gerade Offshore-Segeln doch... dass sie da tatsächlich dann eine Entwicklung machen und immer mehr Erfahrung haben und besser werden. Und das ist jetzt definitiv passiert. Und das ist so ein Meilenstein für mich. Also es wurde fast immer so ein bisschen, ging das ein bisschen unter, hatte ich so das Gefühl. Ich finde das sensationell. Das hat ja auch jetzt, hatte zum Schluss sogar noch die Chance zu gewinnen, aber bisher in der ganzen, guck mal, in 56 Jahren gibt es diese Regatta schon.
Ja,
und der Unterschied ist halt einfach anders als auch jetzt mal Imoca, muss man auch so drin, da muss man immer vergleichen, ja, warum ist denn Sam Davies, vielleicht hat die nicht gewonnen. Da gibt es ja, da sind ja immer noch, da hängt ja auch nochmal das Boot mit zusammen.
Also, ja, genau, ne? Genau.
Kohle, Sponsoring, haben wir auch bei Boris ja viel drüber geredet.
Deshalb haben wir auch dieses Thema ist sehr interessant,
ja.
Weil sonst würden wir das in unserem Racing-Podcast besprechen. Aber das ist ja das Ding, ist, dass eine Frau mit gleichen Voraussetzungen, die haben alle das gleiche Material.
Genau.
Und wir auch schon mal darüber gesprochen haben, so Frauen im Segeln. Das ist ja erstmal ein Ausrufezeichen. Wir haben auch darüber gesprochen, können die das rein physisch, haben sie natürlich Nachteile so an der Winch, aber vermutlich gibt es dann wieder irgendwie Fähigkeiten, die das dann wieder wettmachen wahrscheinlich. Ne? Und ich weiß ja nicht, wie Charlotte an der Winch agiert. Also die wird schon winchen können.
Wollte ich gerade sagen.
Aber schon ein Ausrufezeichen, ne?
Genau.
Müssen wir mal an Miku zu fragen, wie denn Frankreich das bewertet eigentlich?
Ja, also ich habe es in den Pressemitteilungen jedenfalls schon so gelesen. Das wurde auch genau so besprochen. Aber man muss jetzt einfach mal sagen, da erklärt sich natürlich auch Segelsport. Ich glaube, das ist jetzt einfach ein Beispiel dafür. In dem Fall, bei dieser Disziplin, ist es einfach egal. Weil es gibt ja auch, sag ich mal, jüngere Offshore-Segler, gerade bei der Solitaire de Figaro kommen so viele, das war, glaube ich, eine Etappe, ist ein 18-Jähriger oder also ein ganz, ganz, die nennen es immer Bisüt, oder sind immer die Newcomer, die Jungen, die dann, gibt es eine eigene Wertung, so, die auch auf dem Podium ganz sensationell nach vorne gefahren sind, aber die sind, sag ich mal, nehme ich jetzt auch mal an, dass wenn es auch nicht die großen Kraftbolzen irgendwie sein, keine Ahnung. Hier ist jetzt einfach ganz klar, sind genau diese Faktoren sind offenbar ausgeschaltet bei diesem Offshore-Segeln eben. Ich meine, auch ein Boris steht ja beim Imoca nicht dauernd am Grinder oder du kannst dich ja nicht vorwärts grinden, anders als beim Findingi, wenn du an der Großschutz halt reißen musst, ne, und dich dann wirklich nach vorne pumpst. Sondern das ist jetzt einfach wirklich ein Ergebnis, find ich auch immer ganz spannend, wenn man sieht auf den Fotos, überall steht massiv drauf, massiv,
ja.
Ne, ist uns bekannt, Charlie Danin, Vendée Globe Sieger, das ist sein Rennstall, oder wo er auch ist, was heißt es, sein Rennstall, das ist eigentlich, fing das ja damals an mit François Gabart, der wo die Vendée Globe gewonnen hatte und auch massiv als Sponsor drin hat und auch den Sponsor da und seinen Rennstall aufgebaut hat. Und dann daran da ja auch Charlie Danin reingeholt hat. Und Charlotte Yvain ist da eben, hat auch das, diese ganze Ausbildung genommen. Ich glaube, das ist das dritte Jahr auch schon mit Unterstützung dieses Rennens.
Ist so eine Art. Die ist ja auch jetzt hier, Coure de Caps ist sie mitgesegelt, ne?
In stimmt. Stimmt, war auch schon am Imoca. Das gehört,
ja, hat also, sie auch gewonnen.
Richtig.
Also haben sie gewonnen mit Massiv.
Auf dem Imoca, richtig, genau.
Genau, da war sie mit dabei.
Und das erklärt im Grunde alles. Es geht um die Ausbildung und sobald Frauen, das ist jetzt ein Beweis oder ein Zeichen dafür auch, wenn sie die gute Ausbildung gerade beim Offshore-Segeln bekommen, dann wird da auf Augenhöhe gesegelt. Das ist, glaube ich, eine sehr gute Nachricht für den Segelsport. Weil, wie gesagt, es hat damit die professionellste Ausbildung gehabt, wie so eine Art Stipendium ist das dann, wo die besten Segler sich durchsetzen und das ist jetzt das Ergebnis, ja.
Ja, und deshalb ist es wahrscheinlich auch gut, es wird ja oft so gesagt, ja, ist ein bisschen irgendwie Quotenfolklore, die müssen eine Frau mitnehmen eben. Auf irgendwelchen Regatten.
Ja.
Nee, das wirkt sich natürlich dann so aus, weil ich meine, weißt du, wer weiß, ob Charlotte Yvain das jetzt gewonnen hätte, wenn Ellen MacArthur nicht gewesen wäre, weil mit jeder Frau, die irgendwie da stattfindet und die zieht natürlich Frauen dazu, das auch zu versuchen.
Ja, ja.
Es werden natürlich immer mehr und mit immer mehr Frauen wird natürlich die Chance wachsen, dass die auch mal ganz vorne ankommen. Auch bei übrigens bei einer Vendée, wenn da jetzt die Hälfte Frauen mitsegeln würden.
Ja, wobei die...
Weiß man nicht. Also
es geht ja, glaube ich, gar nicht so um die Masse, ja, hast du recht, von der Wahrscheinlichkeit her, aber auch, dass ihnen jemand das zutraut... Und dass die dann auch ein schnelles Boot bekommen oder ein schnelles Projekt oder wie sie jetzt
auch. Ja, und auch das hat damit zu tun, dass immer mehr Frauen kommen und gut performen und gute Ergebnisse. Und klar, irgendwann ist das weg, dass man so, nur eine Frau kannst du das nicht geben, so ein Boot.
Ja.
Von daher ist das.
Zumindest im Mai. Ist, glaube ich, ein Meilenstein, gerade für die sehr bemerkenswert, dass das jetzt so passiert ist. Und fand ich ganz, ganz interessant, ja.
Außerdem ist toll, weil dieses Siegerfoto ist ganz toll. Und jetzt habe ich schon wieder eine Überleitung. Sie trägt eine Rettungsweste.
An dieser Stelle mal etwas Werbung für unseren Podcast-Partner Sikuma. Rettungswesten made in Germany. Wenn ihr euch fragt, welche Rettungsweste eigentlich für euch die beste ist oder die sicherste, dann empfehle ich euch mal die Doku über die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, die DGZS, zu gucken. Diese mehrteilige Doku findet ihr in der ARD-Mediathek und die ist sowieso ziemlich sehenswert. Was ihr da aber auch feststellen werdet, alle Seenotretter tragen Sikuma-Rettungswesten. Wenn also die Profis diesen Westen vertrauen, dann könnt ihr das auch tun. Geht mal auf die Seite www.sikuma.com. Da findet ihr auch einen Menüpunkt Berater, wo ihr eure Anforderungen eingeben könnt und schon spuckt das System raus, welche Rettungswesten für euch in Frage kommen. Also, vielen Dank an Sikuma, dass ihr dabei seid. Und nun geht's weiter mit dem Podcast.
So, ach, das Leben ist... die Segelgeschehnisse sind so schön und bieten so schöne Überleitungen. Wir sind von Rettungswesten, kommen wir auf allerdings ein echtes Thema, wo man sich immer die Augen reibt, auf diese ganzen Seenotrettungsfälle, über die man im Moment echt wie so ein Metronom in so einem Takt berichtet, weil ständig was Neues reinkommt. Ne?
Ja.
Ich weiß gar nicht, ich habe... lustigerweise, wir haben einen Termin irgendwann im November mit Sebastian Wache, der im Podcast kommt.
Der Wetterspezi.
Der Wettergott, der ja auch schon teilgenommen hat. Bei dem Live-Podcast war er ja schon zu hören und hat kluge Wettersachen dazu beitragen können. Und mit dem reden wir über das Seewetter und über alles Mögliche.
Hm.
Ich habe den heute gefragt, sag mal, kommt das eigentlich, meinst du, das kommt das eigentlich, weil das Wetter immer unbeständiger wird, so dass die irgendwie gefühlt drücken die stündlich aus gerade. Und dann meint er, nee, also es gibt jedenfalls keine belegbaren Daten darüber so, die das sagen würden, es wird immer umständlich, aber er sagt, ich glaube, viele Leute müssen einfach mal mehr darauf achten und gucken, wie sie es auch lesen, das Wetter. Nicht immer, aber manchmal, also manchmal fragt man sich wirklich, Junge, was hast du jetzt bei 8 Windstärken da draußen zu suchen? Also in so einem Seegatt oder sowas, weißt du? Manchmal ist es, glaube ich, echt überschätzen. Aber was mir echt, wo ich echt lange echt zu knapsen hatte, nicht wegen, wir wollen jetzt nicht mehr Seeunterrechnungsfälle sprechen, sondern wir hatten ja gestern eine Meldung, da hat auch die DGZS hat Halbmast geflaggt, dass ein norwegischer Kollege ums Leben gekommen ist.
Hey.
Und dann hattest du jetzt gerade vor ein paar Tagen dieses Video von diesen Briten, die den, Alter, ich meine, das muss man sich angucken, der Beitrag ist vom 25. September, wo jemand in Legerwall an die Küste gespült wird, also an die felsige Küste, und richtig Welle ist und der Einhand noch auf seinem Boot bleibt und die den diesen Retter da abwünschen, also das finde ich unfassbar.
Ja, also diese Aufnahme an sich, ne, deshalb bin ich auch darüber gestoßen.
Boah.
Sonst hat man das ja nie so, dann hat es immer so Kurzmomente und aber das gehörte ja auch dazu, das ist ja schon ein Jahr alt, der Vorfall zumindest. Und so wie ich das verstanden habe, gab es jetzt eine größere Geschichte auch aufbereitet fürs Fernsehen. Naja, das haben sie in voller Länge da jetzt eben gezeigt, diesen ganzen Vorfall. Und zwar gefilmt aus dem Helikopter, wie dann eben der Einhandsegler da gerettet wurde, ne? Und wie das Schiff da auch zerschlug, dann auch in der Brandung.
Wie der in diesem Cockpit oder der steht im Niedergang, wird da rumgeschleudert in seinem Schiff und dann kommt von oben dieser Retter runtergewinscht, der natürlich nicht auf an Bord gehen kann, weil da ist kein Board, wo man drauf fliegen kann. Das ist einfach ein rumfliegendes Etwas, wo der natürlich an nirgendwo Halt kriegt. Dann wird der hinten, weiß nicht, 10 Meter weiter auf so eine Sandbank, das ist ja schon vorne so einer Keimmauer auf dem Felsen, auf so ein Sandstück gestellt. Und ich denke immer, wenn jetzt eine Riesenwelle kommt, dann ist der unterm Schiff, dann ist der weg. Und dann dem Moment, der hat ihn sich so schnell gepackt und hochgewünscht. Also das fand ich, was ich nur sage, ich meine, da sieht man mal, man kriegt immer diese Pressemitteilung, die GZS ist wieder hier und da. Und ich habe mal irgendwo, hat sich jemand mal um einen Kommentar lustig gemacht, weil du hast natürlich unter diesen Beiträgen dann immer noch gerade in sozialen Medien diese Kommentare so, ey, danke an euch für euren heldenhaften Einsatz. Und dann sagt einer, ey, wieso heldenhaft, das ist deren Job.
Ja.
Nee, das ist, natürlich der Job, den musst du erstmal machen.
Ja,
und ich finde, was die da riskieren. Also man muss immer nur einen Hut ziehen vor diesen ganzen DGZS und RNLI und wie sie alle heißen. Auch von den Schweden habe ich die Tage irgendwie so ein Video gepostet, wo die da jemanden rausholen bei 8 Windstärken. Das ist auch nicht vergnügungssteuerpflichtig. Oder gibt es auch so ein Schlauchboot-Video von denen, jetzt auch gerade erst. Und wenn die dann ihre kleinen Boote rauslassen, auch hier, das hatten wir jetzt ist wieder in dem Wattenmeer da, dass da wieder einer auf Grund gelaufen ist und dann bei richtig Welle und die dann mit ihren Booten daran ist. Also, boah.
Also, ich fand das Besondere ja da, genau wie die Pressemitteilung, dann suchen wir immer händeringend oder was kann man da noch, wo ist es genau passiert oder dann versucht man ja zu recherchieren, was ist der Unterschied nur und nicht nur das einfach drüber berichten, dann gibt es nicht immer Infos dabei. Aber dieser Fall ist da halt einfach, man kommt dem dadurch einfach ein bisschen näher, weil du auch die Kommunikation hörst. Ich glaube, das ist ja der Hubschrauberpilot, ne? Oder wie die das koordinieren mit dem Retter im Grunde, der abgewünscht werden soll. Und dann sagt er auch nur so, erstmal gucken sie ja, oh, bewegt sich da noch jemand an Bord? Und dann sagen, ja, da bewegt sich noch. Und also, um da überhaupt jemanden abzulassen, sonst wären sie gar nicht da runtergegangen. Und dann sagt sie ja auch noch, so, wenn der Typ jetzt rausgeht, also irgendwie haben sie wohl gedacht, der will gleich, bevor das Schiff da auf den Stein zerschlägt, über Bord springen, dann ist er tot halt. Ne? Und aber alles in so einem ganz ruhigen, gefassten Ton, ne? Ob das muss ja auch, ich meine, geschult sein, das kannst du eigentlich nicht üben, aber du musst ja schon so ein Typ sein und da auch in so einer Stresssituation die richtige Entscheidung zu treffen und da sich das so mal rein in diese Köpfe oder auch in diese Situation aus Rettersicht versetzen zu können, das habe ich so noch nie gesehen und wie knapp das, und dann war ja, glaube ich, also die Entscheidung, die oblag ja dann diesem Rettungsschwimmer, den haben sie mal als Winchman bezeichnet, ich habe mir gesagt, was ist das für eine Übersetzung, also der muss Rettungsschwimmer, der muss ja dann selbst, kannst ja nicht sagen, ey, du musst da jetzt runter, sondern der muss quasi selbst entscheiden, ja, ich gehe da jetzt runter, es hat eine Chance, da ein Leben zu retten. Und das war glaube ich, genauso auf der Kippe, dass er dann gesagt hat, nee, ich gehe da jetzt runter. Und dann hat er den ja auch nur zwischen zwei so riesigen Brechern da aus dem Schiff geholt. Und so wie ich es verstanden habe, hat er den ja eigentlich nur, der hat ihn ja richtig gegriffen mit der Hand. Er hatte nicht mal die Zeit, in so eine Rettungsschlinge umzulegen, sondern hat ihn mit so einem Griff quasi den Verletzten, der übrigens dann doch schwer verletzt auch war, aber überlebt hat, dann quasi hochgezogen und an einen sicheren Platz an Land allerdings abgesetzt. Also, Hut ab, muss man sagen. Aber das, also so nah emotional war ich so einem Fall auch noch nicht, weil man das selten so mitbekommt. Ne?
Ja, weil die auch von oben immer sagen, da kommt jetzt eine Welle,
ein ja.
Tief, pass auf, dass die von oben das und dann machen die immer, kommt ja dazu, dass so eine Zeit von so einem Helikopter auch noch abläuft.
Ja.
Weil der immer sagt irgendwie, weiß nicht, 260 on fuel.
Stimmt, mit Sprit.
Das sind immer die Gallons, die der durchsagt.
Genau.
Und dann wird es noch 240, 220.
Richtig.
Der verballert ja auch richtig Sprit. Die können ja auch nicht ewig da stehen.
Stimmt. Dann sagt er immer steady, steady. Ich glaube,
steady, genau.
Ich weiß nicht, ob er da die Welle meint oder ob er jetzt seine eigene Position zum
ich glaube, die
meint.
Wellen meinte.
Wellen, glaube ich. Ne? Dass er dem Typen sagt, gleich, da kommt jetzt ein Brecher oder kommt, dass er den auch warnt. Der da quasi im Wasser ist.
Oh,
richtig, mit dem Sprit, wirklich? Das war ja auch ein großes Thema. Ja, also.
Also ich finde das wirklich völlig bemerkenswert. Man kann denen echt nur danken, den Leuten, die sowas machen und sich in Gefahr begeben. Und manchmal, wie man gestern gesehen hat, geht es ja auch schief. Und da haben wir auch alle, das ist das.
Bei dem Norweger,
was ich manchmal denke, so klar, es gibt natürlich so Situationen, Motorausfall, das Wetter.
Ja.
Irgendwie kippt oder so, du hast ein technisches Problem, das passiert ja immer wieder, auch schuldlos, aber was ich weiß nicht, ob das so ist, aber ich denke, also ganz oft denke ich so, dass die Leute sich einfach überschätzen und bei zu viel Wind rausgehen oder nicht drauf achten und sagen, ich soll jetzt chillen, jetzt fahre ich mal.
Ja.
Und manchmal hast du auch Boote, wo du denkst, boah, musst du jetzt mit dem Boot da, und das hast du übrigens hier auch, wenn ich bin ja jetzt ständig an der Küste und denkst du auch immer so, boah, das ist oft auch so kurz vor der Überforderung.
Ja,
also hier Kiel denkst du, gut, die können alle wahnsinnig gut segeln, also das siehst du auch. Aber dann sind trotzdem ab und zu, siehst du da oben an der Küste, denkst du, ey, wenn du da in Schönberg sitzt oder in Kalifornien am Strand, das ist dann zum Teil bei auflandigem Wind, viel Wind, denkst du so, Junge, das ist jetzt, weißt du, du hast irgendwie nur die halbe Genua draußen. Und du bist echt nah an Land. Also ich würde mal ein bisschen mehr Abstand halten.
Ja.
Das ist dann so, klar, natürlich Fehler. Ich finde, oft ist es auch Überforderung oder Überschätzung. Also ich weiß nicht, was ich, aber mir ist, also mir kommt so vor, man muss mal die DGZS fragen, ob das eigentlich zunimmt, diese ganzen Fälle, oder ob das so gleich bleibt. Komm, kann man im Jahrbuch, sieht man es wieder.
Stimmt. Also ich glaube, in dem Fall war das ja dann auch so, der hat ja da irgendwie geankert. Also für mich war das jetzt wahrscheinlich so ein typischer Fall, Wetter hat sich.
Ach, der Brite, der hatte geankert vorher.
Ja, der hatte sich geankert. Und aber ich meine, der wird da nicht geankert haben in der Situation. Also es muss ja jetzt irgendwie der Wind gedreht haben. Ne? Also denke ich mal, dann ist irgendwie die Ankerleine gebrochen. Aber da denkst du natürlich auch, okay, ja, ich will jetzt da keine Schlüsse ziehen. Aber wenn man das Wetter irgendwie vielleicht guckt, dass so ein Wetterumschwung, dass das dann. Ja, plötzlich wird eine geschützte Position zu einer Legerwall-Situation. Das ist natürlich mega doof. Ich weiß nicht, warum der nicht weg konnte oder ob der das nicht gemerkt hat, keine Ahnung. Aber das sind natürlich so klassische Situationen, wo du auch gerade davon sprichst, wenn man irgendwie nah an der Küste ist und auflandig und dann geht vielleicht Motorsport noch ein Stückchen dabei und du kannst gerade nicht vorbei. Also wir kennen alle Situationen. Ich glaube, man muss auch andersrum jetzt auch wieder sagen, es ist nicht so gefährlich, dass man das irgendwie alles nicht mehr lassen sollte und das nur irgendwie mit dem Finger. Ne? Also das ist ja mal die Sache, es ist einfach schwer, wir sollten froh sein, dass da jemand ist. Aber man muss sich vielleicht auch genau bei der Überlegung, geht man jetzt nochmal raus oder so, muss man sich vielleicht, wenn das auf der Grenze ist, vielleicht nochmal überlegen, wer da so dranhängt, nämlich Seenotretter, die man ja auch jetzt nicht durch seinen eigenen Leichtsinn irgendwie in Gefahr bringen. Weil man ist es ja nicht nur für sich selbst verantwortlich, sondern eben auch manchmal für solche Situationen.
Ja.
Das ist jetzt auch, was reden wir hier?
Ich kenne das aber noch sehr gut. Ich habe mit dieser kleinen Variante auf der Ostsee mehr Hafentage als andere gehabt, klar. Aber dann gab es zum einen mal, ich bin ja relativ öffentlich gesegelt irgendwie und hatte dann eine große Schar an Menschen, die mir gefolgt sind. Und dann hast du natürlich einmal selber, wenn du dann irgendwie, weißt du, 6 Tage dein CB hängst bei 7, 8 Windstärken um Kattegat, denkst so, oh, ich muss jetzt mal weiter irgendwie, ich habe keinen Bock mehr rumzuhängen und sowas. Und dann fängt man an, das kenne ich von mir selber, so, ja, guck mal, das könnte bei der App, das könnte eigentlich passen. So, und dann, ich habe mich aber immer wieder gezügelt, ich habe gesagt, so, nee, komm, ich habe so ein kleines Schiffchen, ich warte echt, dann sind es ja nochmal 4 Tage, die ich hier rumhänge. Aber ich habe jetzt auch noch keinen Bock, irgendwie, weiß ich nicht, da abzusaufen und um Hilfe zu rufen. Du hast dann, und auf der anderen Seite waren immer Leute, die gesagt haben, ja, 7 Windstärken ist dann nichts, dann macht dir das richtig Spaß, raus mit dir und sowas.
Ja,
aber ich glaube, man muss so ein bisschen, weiß ich nicht, also Respekt muss man sowieso haben. Da würde vielleicht mich manche auch ängstlich nennen, aber ja, da bin ich lieber ängstlich als irgendwie zu mutig und ich gehe dann halt nicht raus. Also muss man natürlich auch vom Schiff abhängig machen. Klar, wenn ich jetzt irgendwie eine Hochseetüte, eine halbe Grassi 45 fahre, dann kann ich das natürlich machen. Da kam ja auch ein Schwede rein, der hat Bier geholt und ist wieder zurückgesegelt da oben, weil das in Dänemark billiger ist.
Ja.
Aber der hat auch ein seegängiges Schiff. Aber ich finde, das ist natürlich auch, die Schiffe werden immer älter, auf diese sind so echt alte Eimer, die, wo der Pflegezustand wahrscheinlich auch dann nicht mehr so richtig gut ist, so denke ich. Also so sieht man, so kann man sich's oft, man, wie du schon sagst, man kriegt in der Pressemitteilung eine Mitteilung und sagt und geht sofort und recherchiert und guckt, ob man irgendwas über dieses Boot findet, ob man das wieder einen Eigner findet, ob man ein paar Hintergründe findet. Und wenn man dann manchmal so einen Bootsnamen rausfindet, findet man die oft auch in den sozialen Medien. Ich poste das dann nicht, also ich verteile es dann nicht und dann siehst du so, weiß nicht, von 3 Wochen vorher denkst du so, Junge, also mit den Segeln würde ich bei 3 Windstärken nicht mehr rausgehen. Weißt du, die hängen wirklich wie ein Bettlaken. Die sind irgendwie 500 Jahre alt. Das hast du natürlich auch oft. Und es ist halt so ein Mix aus, ich sage jetzt gar nicht, dass immer jeder schuld ist, wenn er in Seenot gerät. Es ist so ein Mix aus Pech, aus technischen Versagen von irgendwas, was auch immer passieren kann. Und ich glaube oft auch echt Überforderungen und es hat natürlich auch mit Alter zu tun, glaube ich. Also, weiß ich nicht. Also könnte ich mir
vorstellen.
Zu jung
oder
zu
alt?
Ja,
definitiv. Klar. Ich glaube auch mehr tatsächlich noch mit Erfahrung, weil das ist auch noch immer noch schwierig. Das ist ja gerade das Problem. Wir hatten es ja eben schon mal, sag ich mal so, die Besserwisser, die aus dem Foto irgendwie erkennen wollen, was passiert ist oder was ja natürlich in sozialen Medien immer schlimmer wird. Aber jeder hat in der gleichen Situation hat auch unterschiedliche Skills und eine andere Wahrnehmung halt von der Situation. Und das heißt nicht, wenn dann hat er eben Angst.
Genau.
Oder Angst hört sich jetzt immer so böse, dann ist er halt vielleicht bewusst, aber der kann jetzt nicht über den anderen, der mit dem gleichen Boot vielleicht daneben liegt, der gerade rauskommt, kann ja nicht sagen, ey, das ist unverantwortlich. Weißt du, das ist
ja,
über sich selbst kann man ja alles sagen, finde ich ja okay. Aber wenn man es über jemand anderen die Situation einschätzt, das ist meistens grenzwertig, weil man kann das ja nicht einschätzen. Wenn man nachher dann sagt, okay, und der fährt dann raus und wird wieder zurückgespült, dann sagt man, habe ich ja recht gehabt. Aber meistens ist es ja so, weißt du, jeder kann, beim Segeln kannst du auch bei 7 Windstärken noch kontrolliert segeln manchmal, wenn du in der richtigen Situation bist oder so und der eine. Aber ich weiß immer noch, das war auch, konnte ich gar nicht so sagen. Ich hatte immer mal auf dem Turn mit meinem Schwiegervater damals. Das war eigentlich auch ganz interessant. Und es war, eigentlich hat das Spaß gemacht, wir haben mich auch gut verstanden, aber dabei merkte ich schon, oh Gott, das, weißt du, da ist dann so eine, die Angstschwelle ist irgendwo anders oder die Bedenkenschwelle. Und da ging es dann drum, weiß ich nicht, wenn. Wassertiefe, ab wann wird es denn jetzt kritisch? Oder eigentlich hat man das auf einer Seekarte. Bei dem ging es dann immer schon so, ab 20 Metern Tiefe, da zuppelt er dann irgendwie rum. So. Und dann, okay, lass mal lieber wenden. So. Und dann denke ich, ja, okay. Das ist ja, ich fand das nur interessant in dem Sinne. Im Endeffekt, mich hat das irgendwann nachher gestresst. Ich konnte damit umgehen, ist egal, ich bin ja nicht der Skipper dann. Aber dann denkst du, hä? Aber das das wird dann auf Dauer schon anstrengend. So ist es, glaube ich, auch wenn man mit anderen Leuten zusammensegelt. Das ist echt schwierig, wahrscheinlich auch wie in einer Partnerschaft, über da jemanden zu finden, zu treffen, der genau passt. Und beim Segeln, du kannst dich einfach über einen anderen jetzt irgendwie urteilen, weil der einfach in einem ganz anderen Setup, Mindset, Erfahrung sich bewegt, obwohl er vielleicht genau das gleiche Boot hat. Und da immer über andere urteilen ist.
Ja, dann gibt es da immer die.
Doch ja
die,
nicht nur die so, ja.
Dann gibt es immer noch die Scheindiskussion.
Ja.
Hätte wenigstens ein SKS, dann wäre es nicht passiert.
Jetzt machen wir das große Fass auf. Ja, das
ist so. Dieses Fass kannst du immer zumachen, indem du einfach einen Namen nennst, Wilfried Erdmann.
Ja.
Das ist ein klassisches Beispiel. Mhm. Der ist, glaube ich, so schmerzbefreit, also hat so eine Leidensfähigkeit.
Ja.
Dass der das geschafft hat.
Gutes Stichwort.
Ja, der eine kann halt mehr, der eine kann halt, ist halt leidensfähiger.
Mhm.
Das heißt ja gar nicht, dass es besser ist, aber leidens und der macht halt weiter. Der sagt, nee, so, und der bleibt halt auch vielleicht irgendwie in haarigen Situationen einfach ruhiger und meistert die deshalb auch.
Mhm.
Der andere hat die nicht. Ich hätte die zum Beispiel auf gar keinen Fall.
Mhm.
Ja. So, und dann, wenn es haarig wird, wirst du hektisch, dann machst du vielleicht einen Fehler. So, dafür ist der andere in was anderem besser, also oder auf See oder kann besser dies oder das oder du, ich meine, wir haben eben, das schließt sich der Kreis, wo ich schon, die einen sind bei Leichtwind besser, die anderen bei Starkwind.
Ja.
Und dazu kommt auch, wir haben auch alle unterschiedliche Boote.
Hm.
Wenn ich sehe, irgendwie, ich habe ja gerade gesagt, so, dass ich mal so mittellang, was weiß ich, fristig mal nach so einem Speekugel gucke.
Mhm.
Weil ich bin mal von da war ich wieder eingeweht von Skarö nach Svendborg gefahren zum Einkaufen.
Ja.
Auf der Fähre. Und da hat es richtig gekachelt. Und in Svendborg so kam irgendwie drei Motorboote drei Segelboote unter Maschine, die anderen gerefft bis aufs letzte Tuch. Und in der Mitte fuhr einer, kam uns entgegen, ungerefft, mitten durchs Feld.
Hm.
Und dann denke ich so, was, das ist ja geil. Und kränkte auch gar nicht, weiß gar nicht, also fuhr wirklich wie so ein also mit schöner Kränkung, also nicht die Redenschütze im Wasser, also so nicht, dass es bremst, sondern wie auf einer auf Schienen Richtung dieser Fähre, als sie zurückfuhren.
Hm.
War ich noch mit dem Kumpel und sag ich so, guck mal, das ist eine Speekugel. Ja, 66% Ballast, dem hat das nichts gemacht.
Ja.
Und daneben die 35 Fuß, so eine Charterjacht, die ist geflogen wie blöd und die konntest du nicht mehr halten. Das ist natürlich so. Und dann waren da zwei Rentner drauf, die wahrscheinlich auch Erfahrungen haben oder die können das gut ab.
Hm.
Der nächste wieder nicht. Also von daher kann man dann auch nicht mehr urteilen. Also,
nee.
Und jetzt kommt noch dazu, wie du schon richtig sagst, die Situation ist, das kennt ja auch jeder, jede Situation ist immer anders. Alleine Situation zu beschreiben auf See ist schon schwierig. Hm. Weißt du, woher kam die Welle und woher kommt der Wind, wie viel Welle war und was war eigentlich. Das ist ja auch immer anders. Also kannst ja nicht, das ist ja nicht wie auf einer Straße.
Ja.
Ich habe irgendwie, die Kurve war glatt oder sowas.
Mhm.
Und von daher, ja, das Einzige, was irgendwie, ja, irgendwie sehr gute Selbsteinschätzung, das Boot muss technisch fit sein natürlich, also soweit es geht. Ich plädiere ja immer zu Checklisten, das habe ich auch mal gemacht. Ich habe mir immer so Checklisten gemacht, wo ich wirklich auf, wenn ich länger unterwegs war, gerade einhand.
Ja.
Weil das hat mich immer sicher gemacht, wenn ich wusste, das Boot ist fit. Und das Boot ist, also ich habe jetzt keine Angst, dass mir jetzt gleich der Mast oder die Saling abfällt oder oder das Segel reißt, weil vorne irgendwie, weißt du, wenn du so anfängst zu denken, denkst du, ach scheiße, habe ich ja nicht diese Schraube da vorne
abgeklebt. Oh ja, da guckst du immer.
Ja, und da guckst du.
Genau.
So, und ich habe das mal gehabt. Ich bin mal in Grena nach einem echter, bin ich bei gutem Wind angekommen und am nächsten Morgen gehe ich irgendwie barfuß aus Forschung, tritt auf so einen Bolzen. Das war der Bolzen vom Vorstag. Der war nicht gesichert im Schlind. Das hatte ich in der Hektik des Maststellens vergessen.
Mhm.
Und da habe ich gesagt, ich mache mir jetzt eine Checkliste und gehe das immer durch. Und das hat mir total auf See total Sicherheit gegeben. Ich habe gesagt, okay, das Boot kann ich vertrauen, was immer ganz wichtig ist, finde ich.
Mhm.
Und das macht schon mal viel aus, weil das willst du nicht, dass dir vorne irgendwie dein Vorstock abgeht oder so. Weil
ja, oder die Saling, dass man die vergisst, das kann ja auch, oder dass sie kaputt geht, das soll ja auch
passieren. Ja, nee, du machst es ja so, du nimmst gar keine Saling, damit sie nicht kaputt gehen können.
Naja, war eine so schöne Variante, aber die hat jetzt eine neue.
Ja.
Toll.
Sag mal, du fährst jetzt nach Dann kommst du wieder am Montag. Wir haben Dienstag, glaube ich, dann noch eine Podcast-Aufnahme. Da bin ich schon wieder weg. So Bakulana.
Ah ja, stimmt.
Ja. Ja, mache ich was schön. Das gucke ich mir mal an.
Ja, das ist auch cool.
Vor Ort.
Ja.
Und,
bin gespannt.
Aber wir sprechen uns dann nächste Woche. Du als deutscher Meister.
Ich muss den Orkan da überlegen. Wie 40 Knoten und nachts 0, Wind, 0 Grad.
Also du musst den Titel holen, sonst sonst häme von mir. Ich kündige dir an, wenn du Zweiter wirst. Ich habe eine Bekannte von mir, die Mutter war Mathelehrerin. Und die hat ihm erzählt, wie die nach Hause gekommen ist. Und dann, was hast du irgendwie? Die war Lehrerin in der Deutscharbeit. Ja, eine 2 plus. Dann kam, woran hat es gelegen?
Ja, genau.
Wenn du Zweiter bist, sag ich, woran hat es gelegen?
Ehrlich,
das Buch oder Fehler?
Ja.
Ich hoffe nur eins, dass man Spleiß durchhält.
Ja, das muss gucken. Dein legendärer Spleiß, der funktioniert echt gut. Ja.
Kann man das irgendwo cracken? Deutsche Meisterschaft?
Mensch-to-Sale-Ergebnisse. Ja, genau. Wie gesagt, ich glaube, Freitag sah gerade nach 1 Knoten aus, aber Donnerstag sah gut aus im Wind und Wochenende ist hoffentlich nicht zu viel. Das bin ich auch mal gespannt. Richtig so ein Ballermann da am Ammersee. Aber ich bin gespannt und es sind auf jeden Fall alle netten Leute wieder dabei. Die Klasse mag ich ja inzwischen ganz gerne. Alle paar, viele Kumpels, wieder 50 Typen und nächstes
Klassentreffen im wahrsten Sinne des Wortes. Ne?
Ja, im wahrsten.
Oder?
Genau, so ist es im Grunde.
Ja.
Wobei ich ja noch neu, ich bin ja quasi aus der Klasse gewechselt, ich bin immer noch Neuling da. Und
na, ich werde immer die Ranglisten reloaden, um zu gucken, wo du...
Ja.
Das Schöne ist, du brauchst keine Angst zu haben, dass die Hörer dich auch verfolgen da, weil die dich ja alle nur noch unter Podcasten kennen und der wird da mit Sicherheit nicht auftauchen.
Das ist richtig.
Carsten, viel Glück,
ja.
Viel Erfolg, viel Spaß vor allen Dingen und...
wir hören uns.
Ja, trink mal ein Bier, genau da.
Mach ich.
Weißwurst.
Oktoberfest. Tschüss.
Ja, tschüss.
Segelreporter, der Podcast mit Carsten Kemmling und Stefan Boden. Alle 14 Tage neu, alles rund ums Thema Segeln. Präsentiert von Sekuma. Rettungswesten made in Germany.